Women for Europe. Frauen, die Geschichte schreiben. Heute Christine Lagarde. Eine erfolgreiche Wirtschaft als gemeinsamer europäischer Wert. Wer waren und sind diese großartigen Frauen, die Europa gestalten? Darum geht es im neuen She Works Podcast. Europa, das ist ein gemeinsames Projekt von Männern und Frauen. Wir stellen Ihnen Frauen vor, die für unsere europäischen Werte stehen. Mein Name ist Heike Pilz-Enstrasser und ich begleite Sie durch diese Podcast-Reihe. Unser Gast, der uns von den Women for Europe erzählen wird, ist Christine Heiden. Servus, liebe Christine.
Servus, Heike.
Christine, es heißt immer, ohne Geld keine Musik. Also ohne Wirtschaft kein Vergnügen. Lass uns heute über Frauen reden, die Europa wirtschaftlich geprägt haben.
Sehr gerne, Heike. Da können wir gerne darüber reden. Es ist natürlich so, dass bedingt durch die Geschichte der Frauen es wesentlich weniger Unternehmerinnen gibt, die Europa geprägt haben als Unternehmer. Aber darüber können wir noch reden.
Woran liegt das?
Naja, ich glaube, es liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass Frauen über viele Jahrhunderte nicht gleichgestellt waren. Und um ein Unternehmen führen zu können, muss man ja auch Geschäfte abschließen können. Das heißt, man muss rechtsfähig sein. Und viele Frauen waren lange nicht rechtsfähig. Sie waren ihrem Mann zugeordnet. Er war der, der nach außen auftreten durfte. Und sie konnten höchstens mit seiner Zustimmung auftreten und Geschäfte machen. Aber es gab natürlich immer wieder Ausnahmen. Zum Beispiel gab es Regelungen, dass Frauen als Unternehmerinnen kurzfristig tätig sein konnten, wenn ihr Mann frühzeitig gestorben ist. Und das war ja früher sehr häufig der Fall. Wir haben eine ganz andere Sterblichkeitsrate als heute. Wenn ihre Söhne meist noch sehr jung waren und dann haben die Frauen die Geschäfte so lange führen dürfen, bis die Söhne so weit waren, dass sie in das Geschäft eingestiegen sind. Oder Unternehmerinnen hatten auch eine Chance, wenn sie Außenseiterinnen waren sozusagen. Und Außenseiterinnen waren immer Jüdinnen, wie auch Männer natürlich, auch Juden. Diese Gruppe war aus religiösen Motiven sehr, sehr lange nicht gleichgestellt. Aber sie hatten bestimmte Privilegien innerhalb der Gesellschaft. Nicht alle, aber manche. Manche erhielten das Privileg, dass sie zum Beispiel Geld verleihen durften. Es war Christen sehr lange verboten, Geld zu verleihen, weil es in der Bibel ein Zinsverbot gibt. Jetzt hat man aber immer wieder Kredite gebraucht. Die Herrscher haben sehr viele Kriege geführt. Und um die Kriege überhaupt führen zu können, um Waffen zu kaufen, um den Sold zu bezahlen, um die Verpflegung sicherzustellen, hat man Kreditgeber gebraucht. Und diese Kreditgeber waren dann häufig Juden und Jüdinnen. Und die waren gleichzeitig dann auch die Händler, die diese ganze Ware gehandelt haben. So sind ein paar Frauen auch groß geworden, deren Namen wir heute noch kennen. Zum Beispiel Madame Kauler. Madame Kauler stammte aus Baden-Württemberg und war eine unglaublich tüchtige Kauffrau. Sie hat dann ein eigenes Bankinstitut gegründet, das später dann die Württembergsche Vereinsbank gewesen ist und in der Deutschen Bank aufgegangen ist. Also das hat sich sogar sehr, sehr lange gehalten. Und eine, die besonders interessant ist, weil sie die erste Frau als Unternehmerin überhaupt ist, die eine Biografie hinterlassen hat, das war Glückel von Hameln. Hameln sagt ja schon, da sind wir eher im Norden Deutschlands. Und diese Glückel von Hameln war auch eine sehr gute Händlerin, die vor allem auch mit Diamanten gehandelt hat, die eine Bank als ein Geldverleih hatte, eine ganze Reihe von Kindern, eine sehr gläubige Frau, die auch sehr sozial eingestellt war, deren Mann sehr früh gestorben ist und dann hat sie die Geschäfte geführt, hat geschaut, dass ihre Kinder alle gut verheiratet werden und hat als erste Frau tatsächlich eine Biografie als Unternehmerin geschrieben. Sie hatte nur das Pech, dass sie dann in späten Jahren einen jungen Mann geheiratet hat, wo sie geglaubt hat, das ist noch einmal ihr Glück, und der hat dann ihr ganzes Geld durchgebracht und sie ist trotz ihres Reichtums dann arm gestorben.
Spannend. Aber es gab ja auch noch Handwerker und Bauern. Hatten auch da Frauen keine eigenen Betriebe?
Da gilt eigentlich das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass die Zünfte, die Handwerker waren ja meistens in Zünften organisiert, dass diese Zünfte sehr restriktiv waren, also sehr einschränkend waren, wer überhaupt ein Gewerbe, ein Handwerk ausüben darf. Und einschränken kann man immer, indem man einerseits die Lehre, den Zugang zur Lehre verknappt. Und da gab es schon Zeiten, wo die Töchter von Handwerkern auch eine Lehre machen durften, aber immer nur dann, wenn es zu wenig Burschen gegeben hat. Sobald sich das wieder aufgefüllt hat, waren die Mädchen schon wieder weg. Und die zweite Chance war dann immer, wenn der Mann, also wenn der Meister stirbt, dann konnte seine Frau eine Zeit lang dieses Gewerbe führen, dieses Handwerk führen, damit der Betrieb erhalten bleibt, wieder so lange, bis ein Kind, meistens ein Sohn, nachgerückt ist und das übernommen hat. Also da gab es schon Chancen von Frauen. Und wenn man, jetzt ein kleiner Exkurs, aber wenn man zum Beispiel das Lied Die schöne Müllnerin von Franz Schubert kennt, da geht es ja darum, dass ein Müllnerbursche auf Wanderschaft ist und dann verschaut er sich in eine Müllnerin, die natürlich eine Witwe ist, und glaubt, dass er da vielleicht sie heiraten kann, wird dann nichts draus. Aber die Geschichte, die hier erzählt wird, ist auch typisch, denn sehr viele Handwerksburschen, die als Gesellen fertig waren, sind ja dann durch die Welt gezogen. Und wenn sie das Glück hatten, eine junge Witwe zu ergattern, dann konnten sie sehr schnell Meister werden. Weil sobald ein Mann, der das Gewerbe konnte, diese Frau geheiratet hat, war er wieder der Meister. Also so interessant hat das in der Kulturgeschichte gespielt. So richtig geändert hat sich das dann eigentlich erst mit der Industrialisierung, also mit dem 19. Jahrhundert, wo dann diese großen industriellen Kulturen aufkommen. Da beginnt sich dann langsam etwas zu verändern. Da gibt es ein starkes Bürgertum, da werden Bürgerrechte betont und da haben dann Frauen auch mehr Chancen als bis zu dieser Zeit. Aber sehr lange sind Frauen da wirklich eingeschränkt.
Und in dieser Zeit, so wie du eben jetzt erwähnt hast, begannen sich jetzt langsam auch die Rechte von Frauen zu verbessern.
Genau, wir können sagen, dass es so seit gut 100 Jahren, da reden wir eigentlich schon wieder von der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, tatsächlich auch viele Unternehmerinnen gibt. Das hängt stark damit zusammen, dass mit dem Ende des Ersten Weltkriegs ja Republiken installiert worden sind in Europa. Und in diesen Republiken wurde gewählt, und damit man wählen konnte, mussten Männer wie Frauen auch dieses Recht haben. Also da hat sich langsam eine Gleichstellung, eine rechtliche Gleichstellung der Frauen entwickelt, und das hat auch bedingt, dass sie selbstständig als Unternehmerinnen agieren konnten. Und da gibt es dann eine ganze Reihe, vor allem in der Nachkriegszeit, Unternehmerinnen, die man kennt. Also man denkt zum Beispiel an Beate Uhse, eine ganz ungewöhnliche Frau, die mit Sexjobs und einem Sexartikelversand sehr erfolgreich geworden ist. Oder anderes Beispiel in Burda, die berühmten Burda-Hefte gemacht hat, die ja für viele Frauen auch etwas sehr Wichtiges waren, um sich schicke Kleidung nähen zu können. Also da finden wir dann plötzlich eine ganze Reihe von Frauen, die auch interessant sind, die etwas machen. Und heute haben wir natürlich eine ganz andere Situation für Frauen auch in der Wirtschaft.
Aber nun zu der Frau, die du uns heute vorstellen möchtest. Ist sie auch eine Unternehmerin?
Sie ist keine Unternehmerin. Wir haben ja sozusagen den Überbegriff, wir reden etwas über die wichtigen Frauen in der Europäischen Union und auch über Frauen, die da erstmalig wirklich zentrale Funktionen innehaben. Und ich möchte gerne erzählen von einer Frau, die in der europäischen Wirtschaftslandschaft eine ganz besondere Funktion innehat. Und das ist wieder eine Französin. Wir hatten ja schon öfter Französinnen. Also natürlich auch ein bisschen mit der Größe des Landes, aber auch mit der Geschichte. Frankreich hat eine sehr starke emanzipatorische Geschichte, auch zusammenhängt. Und das ist Christine Lagarde. Die kennt man vielleicht. Christine Lagarde ist derzeit die Chefin der Europäischen Zentralbank.
Was macht sie da genau?
Diese Europäische Zentralbank ist so etwas wie der wirtschaftliche Steuerungsmotor innerhalb Europas, innerhalb der Europäischen Union. Es gibt auf der einen Seite die politischen Entscheidungsträger, die den Rahmen festlegen, innerhalb dessen auch gewirtschaftet werden können. Und Christine Lagarde ist zuständig, dass das Finanzsystem in Europa in Ordnung bleibt. Das heißt, dass das nicht kippt. Wir haben ja durch den Übergang zum Euro sehr viele Währungen einander angleichen müssen. Wir haben innerhalb der Europäischen Union aber noch immer verschiedene Währungen. Also da geht es zum Beispiel um diesen Ausgleich zwischen den Währungen, sodass dann auch das europäische Gleichgewicht im ökonomischen Sinne gut bleibt. Die Europäische Zentralbank vergibt auch Kredite und sie legt dadurch fest, wie hoch, wie viel Zinsen man für Kredite bezahlen muss. Das kennen wahrscheinlich viele, zumindest aus den Nachrichten, dass immer wieder gesagt wird, die Europäische Zentralbank hat den Leitzinssatz erhöht oder wieder zurückgenommen. Mit dieser Erhöhung eines Leitzinssatzes, also wo sich dann alle anderen daran orientieren, steuert man die Wirtschaft. Das heißt, wenn die Gefahr besteht, dass es zu einer Inflation kommt, also dass einfach zu viel Geld im Markt ist und zu wenig Kaufkraft, dann erhöht man die Zinsen, damit einfach sich das wieder etwas abkühlt. Wenn so wie jetzt eher eine Stagnation oder vielleicht sogar eine Rezession ist, das heißt, wenn die Wirtschaft sehr schwach nur wächst, dann versucht man über dieses Kreditsystem Anreize zu schaffen. Das heißt, man senkt den Leitzinssatz, damit die Unternehmen weniger bezahlen müssen, wenn sie Geld aufnehmen, um zu investieren, und versucht so, dieses Spiel der Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Das heißt, Christine Lagarde hat an der Spitze hier eine sehr wichtige Funktion, dafür zu sorgen, dass diese europäische Wirtschaft innerhalb der Europäischen Union sich halbwegs gesund weiterentwickelt.
Erzähl uns bitte ein wenig, wie Christine Lagarde in diese Position gekommen ist.
Ja, also Christine Lagarde ist offenbar für eine Führungsposition geboren, denn sie wurde am 1. Jänner 1956 in Paris geboren. Ihr Geburtsname heißt Christine Madeleine Odette Laloulette. Also ein sehr schöner Name. Lagarde heißt sie seit ihrer Verehelichung mit einem Herrn Lagarde. Eine Ehe, die allerdings nicht besonders lange gehalten hat, aber immerhin ihr zwei Söhne beschert hat. Christine Lagarde war offenbar eine sehr begabte Studentin, hat aus einem bürgerlichen Haus gestammt und hat eine gute Ausbildung bekommen. Also man hat dafür gesorgt, dass diese Christine studieren kann. Sie hat verschiedene Studien absolviert. Sie hat diese Studien auch an den großen Universitäten Frankreichs absolviert. Es gibt ein paar so Elite-Universitäten, aus denen der Nachwuchs für die Verwaltung und für die Wirtschaft, auch für die Politik ausgebildet wird in Frankreich. Und das hat sie geschafft, dort auch zu sein. Und sie hat auch eine Zeit lang in den USA studiert, was ihr beschert hat, dass sie ziemlich akzentfrei Englisch spricht. Und das ist ja für Franzosen und Französinnen nicht so selbstverständlich. Und sie wird immer in Frankreich auch deswegen bewundert, weil sie eben so akzentfrei Englisch spricht und sich daher auf internationalem Parkett sehr gut bewegen kann. Sie hat dann auch bei einer amerikanischen Beratungsfirma gearbeitet, einer sehr großen Rechtsanwaltskanzlei, denn ihr Kernstudium ist die Juristerei gewesen, also Rechtswissenschaften. Und sie hat über diese Beratungstätigkeit bei dieser Firma einerseits nicht nur Englisch gelernt, sondern auch mit sehr, sehr vielen großen Konzernen Kontakt gehabt. Das heißt, sie hat über diese Beratungstätigkeit von großen internationalen amerikanischen Konzernen auch die Wirtschaft von dieser Seite sehr gut kennengelernt. Sie ist dann zurück nach Frankreich und hat dort einen Posten bekommen in der Regierung. Sie hat eine ganze Reihe von Regierungsämtern inne gehabt. Sie war Handelsministerin, Ministerin für Wirtschaft, Landwirtschaft und Fischerei, Ministerin für Wirtschaft, Finanzen und Industrie. Sie war als Finanzministerin schon sehr erfolgreich und wurde da 2010, soweit ich weiß, von der Financial Times, also einer sehr berühmten und renommierten Zeitung, zur wichtigsten Finanzministerin der Eurozone gewählt. Also sie dürfte sich da sehr bewährt haben. In dieser Ministerzeit gab es ein paar Problemchen, kann man so sagen. Wir wissen, dass es immer schwierig ist, wenn Unternehmen sehr, sehr groß werden und dann auch sehr viel Macht haben. Da ist immer die Korruption sehr nahe. Und da gab es einen sehr berühmten französischen Unternehmer, der wegen Korruption vor Gericht war. Und Lagarde hat sich mit ihm, also nicht mit ihm persönlich, aber das Finanzministerium hat sich mit ihm geeinigt, diese ganzen Steuerschulden auf eine Pauschalsumme, die er dem Staat zurückzahlen musste, zu einigen. Und das ist ihr dann später sehr oft vorgeworfen worden, dass sie hier getrickst hätte. Und man war natürlich sehr skeptisch, ob das nicht auch zu einem eigenen Vorteil gewesen ist. Es wurde dann nie etwas in diese Richtung festgestellt, aber es hat natürlich ihren Ruf etwas geschädigt, das muss man schon sagen. Sie ist dann, und da kommt jetzt wieder ein Mann ins Spiel, die Nachfolgerin eines sehr berühmten Mannes geworden, der auch unrühmlich in die Geschichte eingegangen ist. Wir kennen die Weltbank, auch ein sehr wichtiges Institut, das so ähnlich funktioniert, wie ich es jetzt von der Europäischen Zentralbank gesagt habe. Und dort war ein Mann namens Dominique Strauss-Kahn der wichtige Mann. Und dieser Dominique Strauss-Kahn, wenn wir uns erinnern, also Strauss-Kahn geschrieben, der stolperte über eine Sexaffäre. Und zwar wurde ihm vorgeworfen, der konkrete Anlassfall war, dass er ein Zimmermädchen in einem Hotel vergewaltigt hätte. Und das hat dann ausgelöst eine ganze Reihe von Vorwürfen, dass dieser Mann seine Macht offenbar genützt hat, um Frauen sexuell zu nötigen. Die ganze MeToo-Bewegung hat ja auch dort einmal so ihren Anfang genommen, wurde dann durch die Harvey Weinstein-Affäre, die sehr ähnlich gelagert war, noch einmal befeuert und so richtig ausgelöst. Jedenfalls Dominique Strauss-Kahn musste zurücktreten und Christine Lagarde wurde seine Nachfolgerin. Und da gab es natürlich, also muss man jetzt korrigieren, es war nicht die Weltbank, sondern der Internationale Währungsfonds, dem sie vorgestanden hat. Und als sie sich für diesen Job beworben hat, des Internationalen Währungsfonds, hat man natürlich auch Zweifel gehabt, kann die das überhaupt? Also eine Frau, kann die das? Und sie hat sehr kühl geantwortet, wenn ich von dem ausgehe, was ich über den Job weiß, ja, dann halte ich mich für fähig. Ich bringe meine Erfahrung als Anwältin mit, als Ministerin, als Managerin und als Frau. Ich finde diese Ansage gut, denn sie hat damit gleich einmal richtig gestellt, dass sie nicht gedenkt, sich klein zu machen. Was bei ihr natürlich auch ein bisschen schwierig wäre, denn wer sie einmal gesehen hat, merkt sich irgendwie diese Christine Lagarde. Sie ist eine sehr große Frau, sie ist 1,80 groß, also sie kommt bei allen Gruppenfotos, wenn da irgendwo die Herren dieser Welt sich treffen, natürlich immer sehr gut ins Bild, weil sie schon sehr groß ist. Sie ist immer sehr elegant gekleidet, also sie ist wirklich eine Erscheinung, kann man sagen. Ja, also eine Frau, die man nicht übersieht. und sich auch deswegen wahrscheinlich Respekt verschafft.
Ja, du hast das ja eigentlich schon beantwortet, aber ich frage noch einmal, was kann Lagarde, dass sie befähigt, so wichtige Positionen einzunehmen? Warum akzeptiert man sie als so mächtige Frau?
Also über Lagarde wird immer gesagt, dass sie, so wie ich jetzt gerade dieses Zitat gebracht habe, was sie bei ihrer Bestellung für den beim Internationalen Währungsfonds gesagt hat, sie ist eine, die immer klar sagt, was sie denkt. Aber auf eine sehr verbindliche Art. Also sie brüskiert offenbar nicht. Sie hat auch die Diplomatie gelernt, aber trotzdem ist sie klar. Sie hat ein sehr großes Sachwissen. Auch das ist natürlich extrem wichtig in solchen Positionen. Sie wird als mangeuse de dossier bezeichnet. Und mangeuse de dossier heißt übersetzt eine Dossierverschlingerin. Das heißt, sie lässt sich von Themen, die sie zu bearbeiten hat, von ihren Mitarbeiterinnen ein Dossier, also eine kompakte Aufbereitung der Sachlage bringen und kann das offenbar sehr schnell und gut rezipieren. Also sachlich sollte man schon sattelfest sein. Und sie hat etwas, das für Managerinnen, glaube ich, auch nicht unwesentlich ist. Sie strahlt eine menschliche Wärme aus. Und das ist natürlich, das schafft auch eine Verbindlichkeit, die den Kontakt mit ihr offenbar leicht macht.
Weiß man auch was über ihr Privatleben?
Also ich habe schon gesagt, Christine Lagarde war in erster Ehe mit einem Monsieur Lagarde verheiratet. Diese Ehe hat nicht allzu lange gehalten, aber sie hat zwei Söhne und sie hat diese zwei Söhne neben ihrer Karriere, die ich gerade geschildert habe, auch alleine großgezogen. Lagarde hat immer wieder betont, ich habe es zuerst auch schon gesagt, dass ihre Erfahrungen als Frau auch in ihre Rolle hineinspielen. Das ist ja so eine bisschen heikle Sache. Manche Managerinnen verschweigen das ganz, halten ihr Privatleben da ganz heraus. Man weiß jetzt über Lagarde auch nicht besonders viel. Man weiß, dass sie einen Lebensgefährten hat, einen Unternehmer aus Marseille. Aber diese Erfahrung, dass sie als Alleinerzieherin und trotzdem im Beruf erfolgreich, dass sie auch um die Probleme von Frauen weiß, wenn es um die Vereinbarkeit geht. Also das macht sie schon, glaube ich, besonders. Und man weiß auch, dass sie in ihrem Umfeld, in ihrem beruflichen Umfeld gerade deswegen Frauen fördert, sehr stark auch Mütter fördert. Dazu muss man vielleicht noch wissen, dass in Frankreich das grundsätzlich ein bisschen anders ist als bei uns. In Frankreich ist es so, dass Frauen ja keinen langen Karenzurlaub haben, sondern das sind nur wenige Monate, wenn das Baby noch sehr klein ist. Und es ist in Frankreich üblich, dass man dann sein Kind auch in außerhäusliche Betreuung gibt. Das ist aber auch natürlich gut organisiert. Aber trotzdem auch gut außerhäuslich betreute Kinder werden krank. Auch da gibt es Schule, auch da gibt es Ferien, auch da gibt es verschiedene Themen. Also das prägt natürlich schon, das zumindest weiß man über ihr Privatleben.
Spannend. In Europa haben sich ja Frauen auch im Bereich der Wirtschaft viele Chancen erarbeitet. Wir könnten uns da ewig austauschen, aber leider haben wir ja diese Zeit nicht. Unsere Zeit ist begrenzt. Christine Lagarde kann man jedenfalls als Beispiel nehmen, was wirklich möglich ist. Und auch viele Unternehmerinnen, ob sie nun eine kleine oder eine große Firma leiten, können uns zeigen, was da geht.
Ja, genau. Das sehe ich auch. Christine Lagarde ist sozusagen eine Leuchtfigur am Horizont. Sie ist ja die erste Frau, die diese europäische Zentralbank leitet. Sie war ja zur Zeit, als Angela Merkel Bundeskanzlerin war in Deutschland, eine sehr wichtige Frau schon. Und sie war zusammen mit Angela Merkel sehr häufig als sogar die wichtigsten Frauen der Welt gerankt. Also da sieht man schon, dass Europa und die Position von Frauen in Europa auch in der ganzen Welt eine herausragende Stellung haben, weil es das in ähnlicher Art in keinem anderen Kontinent gibt. Also Darauf sollten wir als Europäerinnen natürlich auch stolz sein, dass wir schon so Frauen hatten, die das auch so geprägt haben, die unser Bild verändert haben, was Frauen alles können, auch in der Wirtschaft. Aber ich finde es natürlich besonders wichtig, dass man nicht vergisst, dass nichts auf der Welt nur aus den Führungspersönlichkeiten besteht, auch nicht bei den Frauen, sondern dass es sehr, sehr viele Frauen gibt, die gerade als Arbeiterinnen, als Angestellte dazu beitragen, dass wir überhaupt wirtschaftlich agieren können. Ja? Also die sind mindestens so wichtig als die Frauen an der Spitze und das sollten wir nie vergessen. Wir haben nur das Problem, dass die Geschichten der sogenannten einfachen Frauen, die auch in der Wirtschaft tätig sind, halt weniger oft erzählt und auch weniger oft überliefert werden, weil viele dieser Frauen es gar nicht schaffen, sozusagen einen Namen zu bekommen, den man sich international merkt. Aber die großen Frauen ziehen sozusagen diese Frauen mit, weil ihre Gleichstellung auch Rückwirkungen hat auf die Gleichstellungen derer, die an anderen Stellen unserer Gesellschaft sehr wichtig sind.
Stimmt. Deswegen engagieren auch wir bei SheWorks uns dafür, dass möglichst viele Frauen in der Arbeitswelt eine Chance bekommen. Beim nächsten Podcast, dann schon unser 8., werden wir wieder eine interessante Frau und einen weiteren wichtigen europäischen Wert kennenlernen. Danke für heute. Danke dir, liebe Christine. Danke Ihnen fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal.